Hallo und herzlich willkommen zu Blühende Landschaften, ein Ost-West-Dialog mit Thomas Nicolai.
Mit so einem scheiß Wessi hier, der mir gegenüber
sitzt. Sag meinen Namen.
Bender Hennes.
Ja, Nicolai Thomas und Bender Hennes, die zwei.
Warst du eigentlich irgendwie bei so einem, ich war bei den Jungpionieren, warst du mal irgendwie bei so einem Verband oder irgendwas?
Pfadfinder.
HJ? Achso, nee, das gab's ja bei euch nicht.
Doch, das gab's bei uns schon, aber noch nicht zu meiner Zeit.
Nee, aber wie heißt das, die Wandervögel?
Nee, oder? Du meinst Pfadfinder, oder?
Pfadfinder, nee, warst du nicht? Nee. Gar nichts.
Du warst junger Pionier?
Nee, ich musste.
Ach, musste man?
Ja, pass auf, ich kam in die Schule und...
geboren, nur mal ganz kurz, geboren in Leipzig im Jahre...
1872. 1963. So, ich bin 1970 eingeschult worden und dann wurde ich sofort Jungpionier. Und Jungpionier, da hatte man ein blaues Halstuch und zwei oder drei Jahre später, ich weiß es, oh Gott, die Ossis müssen mir verzeihen, ich weiß es nicht mehr, weil ich es verdrängt habe. Und ein paar Jahre später wurde ich Thälmann-Pionier.
Ah, Ernst genau. Thälmann.
Ernst Thälmann, Teddy, wie wir ihn auch nannten, liebevoll, wurde dann Ernst Thälmann Pionier und dann in der 8. Klasse wurde ich dann FDJler, Freie Deutsche Jugend.
Auch weil du musstest?
Ja, na klar.
Okay,
ja, ja.
Das war quasi Usus.
Da gab es ja keine Diskussion.
Das ist so, wie ich damals mit 16 in die SPD eingetreten bin, weil meine Familie SPD war.
Wusstest du, dass du
ich das... Ich bin aber freiwillig eingetreten.
Wusstest du, dass du das irgendwann mal bereuen würdest? Bereust du das?
Nee, ich bereue das überhaupt nicht. Nee. Ich bereue das überhaupt nicht, weil das ist so, ich habe vor vielen Jahren habe ich meinen alten Juso-Kollegen von mir, einen alten Genossen, wie wir, ihr habt ja auch Genossen, wir sind ja zwei Genossen, so sagen. Und er sagte, sag mal, wieso bist du noch in der Partei? Ich so, ja, und er so, warum? Ich so, weiß ich eigentlich nicht. Und du? Ich auch nicht. Und dann haben wir überlegt, dass es so ein bisschen so ist, wie wenn man im ADAC ist. Ne? Es könnte ja immer irgendeine Panne passieren und dann hat man die Telefonnummer.
Ja, gut,
aber es gab natürlich...
Aber der ADAC hat nicht so verloren in den letzten Jahren.
Ja, also ich muss dazu auch so ein bisschen meine Familiengeschichte mal ausholen. Ich komme aus einem sehr stark sozialdemokratisch geprägten Haushalt. Meine Mutter war ein richtiges Flintenweib, kann man nicht anders sagen. Also sie war in der ASF, in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Furien, wie mein Vater immer zu sagen pflegte. Und mein Vater war sehr, sehr neutral. Der war zwar auch, also der war jetzt auch nicht irgendwie CDU oder irgendwie konservativ, aber er hat sich auch immer, er hatte immer eine eigene Meinung. Und der ist auch, das war auch ein bisschen Vorbild für mich. Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin, war der, dass ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass mein Urgroßvater Parteimitglied war, also SPD-Mitglied war und in der Gewerkschaft war, im Betriebsrat war, bei Opel in Rüsselsheim damals noch und ein sehr, sehr aktiver Sozialdemokrat war. Und der stand auf der Beobachtungsliste von den Nazis damals im Dritten Reich und ist irgendwann mal eingesammelt worden und nach Dachau gebracht worden. Und hat das überlebt, weil das war kurz vor der Befreiung durch die Amerikaner. Aber das hat mich damals mit 15, 16, wo du so eine Sturm- und Drangphase quasi erlebst, beziehungsweise ich habe die erlebt, ich habe gesagt, so, ich muss die Tradition meiner Familie, mein Urgroßvater war wegen der Partei im KZ. So, und ich muss jetzt hier die Fahne hochhalten, die rote Fahne, und war dann tatsächlich aktiv bei den Jusos 2 Jahre lang, wobei aktiv in Anführungszeichen, also aktiv in der SPD zu sein in Bochum heißt einfach, ja, das heißt nichts. Das ist also Bochum ist so dermaßen rot, das gibt's schon gar nicht mehr. Und
ist nicht groß aufgefallen.
Da ist man nicht groß aufgefallen und ich habe das dann so durchgezogen und das war natürlich auch in den 80er Jahren und auch noch weit in die 90er Jahre hinein, hatte man natürlich noch das Feindbild Helmut Kohl und hat dem einfach was entgegengesetzt. Damals konnte die SPD auch noch was dagegen setzen, von wegen mehr Opposition wagen. Ja, das wurde ja irgendwann mal scherzhaft von der Titanic proklamiert, ne? Willy Brandt hat ja damals gesagt, mehr Demokratie wagen und mehr Opposition wagen. Das wurde dann von wegen, die SPD kommt sowieso aus der Oppositionsecke nicht mehr raus. Was aber auch, wie wir ja jetzt wissen, eine ganz wichtige Position ist.
Ja.
Ne? Also so viel dazu. Und ich bin einfach Sozialdemokrat geblieben, weil ich bin damals meine Vorbilder oder die Leute, die ich toll fand, waren halt Leute wie Willy Brandt oder Herrn Wehner. Ja, also weißt du, diese.
Wenn Sie, glauben Sie.
Hören Sie auf! Sie, Tiffel, Toffel, Sie!
Tiffel, Toffel!
Herbert Wehner übrigens auch Kommunist, natürlich, ja. Eine ganz interessante.
Ich glaube, der war sogar Sachse. Ich glaube,
der war Sachse, ja. Es gibt eine Dokumentation, Sie Tiffeltoffel da. Eine Audiodokumentation.
Die heißt so.
Die heißt so, Sie Tiffeltoffel. Habe ich dir die nie gegeben?
Nee.
Ah, die kriegst du von mir. Gut. Den kann man, also Herbert Wehner und Willy Brandt natürlich auch, also quasi so, ja, durchaus aber Lichtgestalten, aber streitbar.
Ja.
Und irgendwie
und,
auch
und
menschlich.
Typen mit Ecken und Kanten, muss
ja,
man sagen.
Genau, ja,
und das ist ja, ich rede jetzt wie ein alter Mann, aber das fehlt mir in der heutigen Zeit.
Das fehlt mir auch und das fehlt mir natürlich auch vor allen Dingen in der SPD.
Deswegen finde ich ja, muss ich ja sagen, Martin Schulz schon.
Du sprichst mir gerade aus der Seele. Ich wollte gerade den Namen Martin Schulz sagen, der wäre es eigentlich gewesen.
Ja.
Und als Martin Schulz bei der Bundestagswahl 16 sagte, mit uns gibt es keine große Koalition, habe ich gesagt, yes, we're back.
Ja.
Und wir haben ja gesehen, was Frau Nahles und Konsorten und Gabriel daraus gemacht haben.
Ja,
das ist, die können sich das schön auf in ihr Resümee schreiben, mal gegen die Partei an den Rand.
Aber es fehlen wirklich die Ecken.
Es fehlt, ja. Also Kanten, deswegen mag ich so Leute wie Kevin Kühnert einfach sehr.
Ja.
Und irgendwie auch den Amthor von der CDU, obwohl der nicht immer alles sagt, aber der hat gute Ideen, der hat die AfD lang gemacht im Bundestag, also der hat auch eine Haltung und man muss nicht immer alles gut finden, was die sagen, aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich zusammensetzt und vernünftig argumentiert. Ganz kurz, das ist die Geschichte von mir, also ich war aber auch, das war so eigentlich der einzige Verein, in dem ich war, also in der SPD. Ich war ansonsten nie in einem Sportverein, habe schon früh angefangen, Musik zu machen mit 15, 16 und habe dann Bands gehabt und so weiter.
Ja.
Ich habe mich nie für Fußball groß interessiert und war da halt auch nie in irgendwelchen Vereinen drin. Dann gab es mal eine Phase, wo ich einem John Sinclair Fanclub beigetreten und einem Pearl Roden Fanclub.
Das also wundert mich nicht.
Ich habe mein Nerd-Sein schon als Teenager gepflegt, als es den Begriff Nerd noch gar nicht gab. Und so das habe ich ein paar Monate gemacht, aber es war mir selbst mir dann zu bekloppt.
Ja. Na, bei mir ist es ja so, dass meine Wurzeln ziemlich interessant sind. Also in der Form, meine Mutter kommt aus einem Dessauer Buchhändler, aus einer Buchhändlerfamilie sozusagen, und die waren immer künstlerisch sehr aktiv.
Dessau ist auch in Sachsen.
Das ist Sachsen-Anhalt.
Ah, Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt. Und mein Vater in gewisser Weise auch. Die Eltern haben sich scheiden lassen, die Mutter ist nach Köln gegangen und der Vater ist in Kormorkstadt geblieben, also dem heutigen Chemnitz.
Deine Großeltern?
Ja. Meine Großeltern. Und mein Vater hat, das erzähle ich sehr, sehr gerne, weil mein Vater mein Vater hat eine Handstand-Akrobat-Nummer gemacht mit seinem Vater. Da war mein Vater 4 Jahre alt und da sind die wirklich im Varieté aufgetreten und die nannten sich anderthalb Nikolai.
Nein, geil.
Da gibt es auch noch so Postkarten und so. Nein. Und da sind sie irgendwie, mein Vater Jahrgang 36, mittlerweile leider schon verstorben. Und das war so 1940, 41, dann sind die da in irgendwelchen Kabaretts, in irgendwelchen Varietés aufgetreten. Handstand-Akrobatik. Und mein Vater hat dann, war irgendwie, ich weiß nicht warum, mein Vater war immer links. Und auch relativ rot und so. Mhm. Und dann kam der Volksaufstand und mein Vater hat Werkzeugmacher gelernt beim RFT in Leipzig.
Meiner übrigens auch. Beim RFT in Leipzig. Mein Vater hat Werkzeugmacher gelernt nach dem Krieg.
Ja.
Wollte eigentlich zur Bahn.
Ja.
Und hatte auch, glaube ich, eine Ausbildung gemacht und hat innerhalb von wenigen Wochen das abgebrochen, weil er merkte, er fährt immer noch von A nach B und hin und zurück. Und hat gesagt, so, wenn das jetzt mein Leben ist, dann werde ich Werkzeugmacher und ist dann bei Opel Werkzeugmacher geworden.
Ja.
Unglaublich, unser Väter die gleiche Ausbildung hat. Also das ist ja...
Das sagst du mir erst jetzt.
Das sagst du hier laufende Mikrofon hier.
Also das sagst du mir erst jetzt.
Das ist ja unglaublich.
Wenn ich das gewusst hätte.
Bisschen Gänsehaut.
Ja, es ist wirklich cool. Es ist
ein bisschen Entenpelle da.
Also jetzt bin ich auch wirklich ein bisschen Spaß. Nein, und mein Vater war tatsächlich, ist auf die Straße gegangen bei dem Aufstand, also 1957, und saß dann auch wirklich im Knast. Und weil er, mein Vater war Kandidat der SED. Und Kandidat der SED, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, also SED ist bekannt, aber du hast dich sozusagen beworben, ich weiß nicht, wie das bei der SPD war oder ist, aber du hast dich beworben, Mitglied bei der SED werden zu wollen.
Die SPD haben alle genommen.
Ja.
Kommst du, das SPD muss dir vorstellen wie so Hamburg-Reeperbahn. Also,
komm rein,
Verein. Das war einfach so Usus.
Ja, das war eben so, dass mein Vater eben SED-Mitglied werden wollte. Ne?
Ja.
So, er war also Kandidat. Und dann war eben dieser Aufstand 57 und da ist er mit auf die Straße gegangen und da haben sie ihn gekascht und dann saß er tatsächlich im Knast. Mhm. Und die Kandidatur haben sie ihm aberkannt und so. Und das war auch ein Bruch für ihn. Mhm. Er hatte dann eine... es gab auch noch Freunde in Leipzig, es gab ein Kabarett, die nannten sich der Rat der Spötter. Es gab nämlich mal einen DEFA-Film, der nannte sich Rat der Götter. Und die nannten sich dieses Kabaretttruppe, da war auch Peter Sodann mit dabei. Heinz-Martin Benecke und einige Schauspieler.
PDS und Linke, ne?
Genau. Ja, ja. Und die haben richtig Stress gekriegt damals, ne? Weil das eben 1957, das war eben auch so eine Phase, da stand eben die Mauer noch nicht und so. Das war eben, und viele Leute haben im Westen gearbeitet und dann gab es eben diesen ganzen Stress, auch eine Kultur, wir haben noch gar nicht über die Kultur gesprochen zwischen Ost und West, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll war von der DDR verpönt, weil es dekadenter Scheiß war. Jazz sowieso.
Dieses Yeah, Yeah, Yeah. Sag
doch, die Kultur des Yeah, Yeah, Yeah muss aufhören.
Das war Ulbricht, war das.
Das war Ulbricht, ja, genau. Ja, ja. Und man hat das dann später irgendwie kulturpolitisch abgefedert. Ne? Also Rock'n'Roll war dann doch irgendwie erlaubt, weil Rock'n'Roll ja doch eigentlich...
Man kam nicht drum rum.
Man kam nicht... Ja, aber das ist jetzt nicht der Grund gewesen. Es gab ja, und das ist wirklich wahr, es gab ja eine Gegenbewegung, einen neuen Tanz, der erfunden wurde, und das war der Lipsi. Also die DDR-Führung hat festgestellt, also Bill Haley und Elvis und Little Richard, dagegen kommen wir nicht an, wir müssen Angebote machen. Mhm. So, und dann haben die eine neue Musik, einen neuen Musikstil gegründet und erfunden und einen Tanz dazu, und das war der Lipsi. Und es gibt einen Song von Helga Brauer, der heißt Alle tanzen heute im Lipsi-Schritt. Und das ist eine Mischung aus Calypso, Rumba, Cha-Cha-Cha. Also totaler Mist und totaler Quatsch. Und das hat sich natürlich auch nicht durchgesetzt. Das war totaler Unsinn. So. Und alle Ossis haben sich natürlich kaputt gelacht über den, alle haben es abgelehnt. Und dann gab es wahrscheinlich auch so ein paar Genossen, die gesagt haben, also Genossen, das kann man nicht machen. Damit machen
wir es nicht. Also da hat die Nachfrage doch den Markt geregelt. Sozusagen.
So kann man es auch sagen. Ja. Es war peinlich. Es war eine peinliche Fußnote. Es gibt auch die Legende, es wurde dann alles legitimiert, dann darüber, dass man gesagt hat, Rock'n'Roll kommt aus der unterdrückte Klasse. Und das war beim Jazz ähnlich, ne? Gab es dann eben auch so Charlie Parker, und da wusste man auch nicht so, Miles Davis, findet man das gut, findet man das nicht gut.
Aber Jazz war doch groß.
Nee, viel später. Das
viel wurde, später?
Nee, nee. Okay. Und erzähle ich auch noch eine kleine Geschichte. Das war dann eben auch die Geschichte, dass es wurde dann auch behauptet, der Jazz kommt eigentlich aus Sibirien. Und da wurde dann irgendwie so ein zahnloser Russe gezeigt, der irgendwie dann irgendwie Jazz spielte. Und da lachten sich dann auch alle Musiker kaputt und haben gesagt, das könnt ihr nicht bringen.
Ja, damit verdient Pavel Popolski sein Geld, mit dieser Behauptung einfach. Ne?
Genau, Hips-Hops.
Hips-Hops, ganz
mit
genau.
Hips-Hops. Ja. Und da kamen sie dann eben auch an und haben gesagt, das könnten nicht machen. Und dann kam irgendwie Karl-Heinz Drechsel, das war so der Jazz-Professor der DDR, der sagte dann, die Wurzeln des Jazz liegen im Blues. Der Blues ist der Aufschrei der unterdrückten schwarzen Klasse und der Sklaverei, und deswegen.
Ihr brauchtet immer so einen akademischen Stempel, damit das.
Nein, es musste politisch, weil alles, was aus dem Westen kam, war natürlich Dreck und dekadenter Scheiß. Bürgerlicher, dekadenter Scheiß. Und das musste politisch, kulturpolitisch abgefedert werden.
Wie hast du das als Kind,
ja.
Ja, dein Vater war ja auch Jazzer.
Ja. Ja.
Wie hast du das als Kind mitbekommen, wenn dich was interessiert hat, so aus dem Westen, sei das jetzt, weiß nicht, Film oder Musik?
Ja.
Wie hast du das mitbekommen, dass du das eigentlich gar nicht sehen und hören durftest? Oder wie war das?
Hatte das was
Anrüchiges, was Verbotenes? Wie hast du das?
Es gibt ja den mittlerweile in Stein gemeißelten Begriff des gelernten DDR-Bürgers. Und das beinhaltet viele Phasen, unter anderem auch dieses Janusköpfige, dieses Doppelköpfige. Das heißt, in der Öffentlichkeit würde ich niemals zugeben, dass ich Westfernsehen gucke. In der Öffentlichkeit würde ich niemals sagen, dass ich gestern Tagesschau gesehen habe oder Nonstop Nonsense oder die Otto-Show oder Am laufenden Band oder so. Oder ich würde auch niemals zugeben, was ich wirklich über die DDR was ich davon halte, oder auch über die wirtschaftlichen Engpässe und. So. Und so waren wir gespalten im Kopf, dass wir sozusagen, ich hatte dann so mit 14, 15 habe ich einen Freund kennengelernt, Uwe Koch aus der Parallelklasse, und der brachte mir plötzlich eine Kassette mit Trilogy von Emerson, Lake & Palmer. Oh. Und dann brachte er einen Tag später eine Platte, eine Kassette mit King Crimson. Und dann kam er mit Frank Zappa und mit Yes und mit diesem ganzen anderen kruden Zeug. Und Genesis und Pink Floyd und so. Und für mich ging plötzlich die Welt auf.
Ja, so Prog-Rock.
So Prog-Rock-Zeug und Gegniedel. Und
aber das war doch auch bei euch eigentlich, ihr hattet doch auch Prog-Rock.
Wir hatten Prog-Rock, es gab Stern Meißen, es gab Lift, Elektra und solche Bands, die Prog-Rock gemacht haben. Aber auch da, auch eine schöne Anekdote, es gab das sogenannte Lektorat vom DDR-Rundfunk. Und dieses Lektorat hat sich, das ist unvorstellbar, das war eine Gruppe von 5, 6 Redakteuren, einer davon war auch mein Vater, und die haben sich einmal im Monat getroffen und dann haben die sich neue Songs angehört, die das Radio produziert hat. Das waren zum Teil Schlager, aber zum Teil auch Rockbands, ne? Also da war eben auch mal Lift dabei. Und dann haben die sich das angehört und dann haben die, wie bei Deutschland sucht den Superstar, haben die dann Daumen nach oben, nach unten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also die haben Musik bewertet und haben gesagt, finden wir nicht gut. Und der Text, es gab so ein Kriterium, der Text hat keinen parteilichen Standpunkt. Man weiß nicht, wie steht er denn zum sozialistischen Leben. Also solche Kriterien, die bescheuert sind. Jedenfalls, du weißt es und die meisten Leute, die sich mit Prog-Rock auskennen, Prog-Rock ist nicht wirklich gefällige Musik und Prog-Rock
zerkopft, man muss dabei bleiben, man kann es nicht nebenbei.
Und man braucht ein bisschen Zeit.
Und man braucht Zeit.
Genau. Man braucht Zeit. Ne, Supper's Ready von Genesis geht 28 Minuten oder 25 Minuten.
Viele Jahre später, quasi erst neulich zum Prog-Rock gekommen, auch durch den lieben Kollegen Sebastian Rüger von Ulan und Bator, der mich dann wirklich auf dem King Crimson Konzert mitgebracht hat. Und das waren die mit großartigsten 200 Stunden musikalisch meines Lebens, weil ich nicht gerafft habe. Ich kannte die Stücke auch, aber da sitzen dann 3 Schlagzeuger in einer Reihe und spielen parallel Sachen, aber halt jeder was anderes.
Es ist
so Präzision und gleichzeitig so locker. Und dann überlegt man, okay, jetzt höre ich mir mal die alten Genesis-Sachen an, mal oder mal sowas. Ne? Wo man sagt, man hat jetzt so eine Reife bekommen oder mal Yes.
Ja.
Und zwar nicht nur Owner of a Lonely Heart, sondern auch mal
die alten Geschichten. Nein, aber die Anekdote, um die Anekdote zu Ende zu erzählen, da sitzt also diese Funktionäre sitzen dann also in diesem Abhörraum und hören sich dann unter anderem auch ein Stück an von Lift. Und das ging 7 oder 8 Minuten. Ich glaube, es ging um Vincent van Gogh. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und mit einem ganz langen Klavierintro, es ging 7 oder 8 Minuten, mit einem ganz langen Klavierintro, dann kam Instrumental, also Instrumentalteil, nochmal irgendwie ein Schlagzeug und dann wurden wir ein bisschen gesungen und dann gab es noch ein ganz langes Outro. Das ging 7, 8 Minuten. Und dann sagte natürlich unser Apparatschik, ja, also ich finde, Freunde, also kann man das nicht auf 3 Minuten runterkürzen? Wo natürlich, da sagte dann Luise Mirsch, die Produzentin, sagte, nein, das Stück ist so. Ja, aber so können wir das doch im Radio nicht spielen. Die Werktätigen, die schalten doch dann gleich weg. Das kann man doch nicht machen. Das kann man doch nicht früh um 6, wenn die Werktätigen zur Arbeit gehen. Da müssen wir dann sowas spielen wie, du hast den Farbfilm vergessen. Das kann man dann spielen, aber doch nicht sowas. Also solche absurden Ideen und so eine Kulturpolitik fand dann statt, wie dann eben auch KGD, also Konzert- und Gastspieldirektion, die sozusagen, das war so eine zentrale Künstlervermittlung, die eben auch die Konzerte veranstaltet. Da hast du dann eben vorgespielt. Nicht nur als Band, sondern eben auch als DJ.
Ja,
haben die dich abgenommen, weil du als DJ nicht nur auflegen solltest oder musstest. Es gab natürlich auch noch diese 60-40-Regelung, ne? Also 60% Ostmusik, 40% eigentlich war es ja anders, war sogar 80-20. Also mit Ostmusik, Westmusik, woran sich kein DJ halten konnte, weil dann wäre keiner gekommen. Du kannst ja nicht den ganzen Abend nur Chris Dirk und Frank Schöbel und Stern Meißen spielen, da kommt keiner. Die Leute wollen natürlich die Westmusik hören, ist ja klar. So, und dann sollten die aber eben auch moderieren und sollten auch mal eine Einlage machen und sollten vielleicht tanzen oder vielleicht mal zaubern. Also unvorstellbar. Und das haben sich dann irgendwelche Funktionäre angeguckt und da ging dann der Daumen nach oben oder nach unten. Unvorstellbar.
Also quasi Erfindung des Formatradios.
In gewisser Weise.
Ja, natürlich, klar, weil da wird ja heute noch gesagt, so, nee, das passt und das passt nicht. Und das mit dem Vincent van Gogh-Stück, das hat ja eine Parallele durchaus zu Bohemian Rhapsody.
Ja.
Ne? Weil die ja auch gesagt haben, wir können das nicht als Single rausbringen, was ja in dem Film überstilisiert auch dokumentiert worden ist in Bohemian Rhapsody. Aber es war schon damals so, dass viele Elton John gesagt hat, ihr könnt das nicht als Single rausbringen. Das Ding ist 6 Minuten lang, hat verschiedene Teile. Im Prinzip ist es ja eine lustige Prog-Rock-Nummer. ne, wenn man es mal über das Knie sprechen will.
Auf jeden
ne?
Fall.
Und Kenny Everett, und das ist auch in dem Film thematisiert worden, der DJ, der auch mit Freddy sehr, sehr gut befreundet war, hat den Song einfach rauf und runter gespielt, bis EMI quasi gezwungen war, das Ding als Single rauszubringen. Ja. Mehr oder weniger. Also da gab's, kann man schon wirklich auch sagen, Parallelen. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem kleinen Thomas. Was ist denn dann deine erste Westliebe gewesen? Deine erste kulturelle, Liebe? Oder will
ich jetzt? Es ist schwer zu sagen, aber was mich wirklich geprägt hat, und das habe ich wirklich erst begriffen, als ich die Memoiren von Otto Waalkes gelesen habe. Ja. Mich hat wirklich Otto Waalkes menschlich und ganz besonders als Komiker geprägt. Also es kursierten so Kassetten, die waren tausendmal kopiert.
Es gab keine Amiga-Platten.
Nein. Es gab Kassetten, die waren tausendmal kopiert, in wahnsinnig schlechter Qualität. Und da wurde dann zusammengestückelt, und so 60er-Kassetten, ne, 30 Minuten pro Seite. Du weißt, kennst ja die Zeit auch noch. So, und dann hat man
das gehört. Wir hatten ja 90er im Westen.
Die gab es dann auch.
Ah ja, doch.
Ja, doch, die gab es dann auch von Orwo.
Ja.
Aber die Qualität war unter aller Sau. Es gab dann im Intershop, dann natürlich auch die Westkassetten von BASF.
Ja.
So, die guten Chromdioxid-Kassetten. Gab es die auch bei euch? Die
Chromdioxid? Ich habe immer Sony oder TDK gehabt.
Ach,
ja, aber Otto, ganz kurz, Otto war natürlich auch für uns quasi.
Ja, ich glaube, das war deutsch.
Das und es gibt
Erdbeben,
wunderbar, es gibt der Film lief ja auch in der DDR.
Ja, unglaublich.
Der Film lief in der DDR. Ja. Und es gibt ein Interview dazu, das kann man sich auch noch immer noch angucken auf YouTube, wo Otto in der DDR ein Interview gibt im Fernsehen und der Journalist, der Interviewer, will ihn dann irgendwie so in so eine Ecke
bringen.
Und aber Otto ist natürlich Otto und lässt sich dann natürlich veralbert den total.
Reagiert genau richtig.
Und überschwemmt den mit seinem Charme, sodass der andere eigentlich gar nicht mehr kann als lachen.
Ja, gib das mal ein bei YouTube. Otto, DDR-Fernsehen.
Und ich habe die Biografie halt auch gelesen.
Ja,
und Otto ist, glaube ich, einer, der wirklich Ost und West verbunden hat, ohne zu sagen, ich will jetzt unbedingt hier die beiden Staaten oder die Menschen zusammenzubringen, sondern weil er einfach nur das gemacht hat, was er gut fand. Und er war damals ja auch sehr subversiv.
Ja.
Wenn man jetzt Otto heute sieht, ist das ja quasi eine Jukebox, der seine alten Sachen und macht ein Best-of, macht wenig Neues, glaube ich, macht eigentlich genau das, was die Leute auch hören wollen. Aber ich habe ihn damals gesehen, 83, in der Ruhrlandhalle mit seiner Show. Das war, glaube ich, seine letzte wirkliche Live-Tour für eine lange Zeit. Der Film war noch gar nicht raus, der kam ja erst 85 und das ging 3 Stunden lang und die haben mich danach herausgetragen, weil ich so lachen musste und es war fantastisch. Das war wirklich Rock'n'Roll und das, was jeder, der Comedy macht, eigentlich sein will. Ich will unbedingt, Comedy ist der neue Rock'n'Roll. Otto hat es schon längst gemacht.
Ja,
also es war einfach schon so.
Ja, und er war einfach ein Entertainer.
Er war Entertainer und wenn du dir die Platten mal chronologisch anhörst, hörst du ja auch, ich glaube, die erste ist irgendwie im Audimax
in Hamburg.
Und dann lachen die Leute auch. Und je weiter er geht, umso mehr fangen die Leute an zu klatschen. Also sie klatschen, weil sie einen Witz verstanden haben. Und
sie kennen.
Sie lachen nicht, ähnliche Probleme hat Helge halt auch. Ne? Und aber er war gerade und auch zwischendurch immer wieder wunderbar subversiv. Ne? Gibt diesen Englischkurs er war auch immer politisch, war auch immer links. Er war immer ganz links, kam ja aus dieser ganzen Studenten-Szene. Ich kann diese Biografie nur empfehlen, auch gerade als Hörbuch von ihm selber gelesen.
Ah ja.
Guten Tag, Herr Filminger, halt Hitler, Herr Filminger.
Ja, fantastisch.
Fantastisch.
Ne? Ja, absolut, ganz, ganz großartig. Nein, und das hat mich unheimlich geprägt, weil es auch so, es war eben subversiv. Und gerade in der DDR, wo es eigentlich keine Komiker gab. Es gab Eberhard Kors, das war schon lustig, aber eigentlich so Humor in dem Sinne gab es nie. Also es gab natürlich schon Sachen zum Lachen, keine Frage.
Da werden wir in einem anderen Podcast drüber sprechen, es gab diese ganzen Kabaretts wie die Distel.
Und es gab Kabarett, genau. Aber so richtigen Quatsch und diesen Blödsinn und eben auch so Anti, ne? Das ist ja genau das, wovor die DDR immer Angst hatte. Und der zweite Punkt, was mich auch sehr stark geprägt hat, und das habe ich auch viele, viele, viele Jahre später erst geschnallt, mein Vater war ja Jazzmusiker. Also meine Mutter hat Klassik gehört rund um die Uhr. Ich bin dann also mit Bach aufgewachsen und mein Vater hat Jazz gehört.
Passt ja, Leipzig.
Natürlich, Ostend, oder?
Ja, Herrschaft. Nein, aber ich bin eben aufgewachsen mit Oscar Peters, mit Ella Fitzgerald und so. Und Ella Fitzgerald ist ja für mich auch Entertainment im besten Sinne.
Ella Fitzgerald ist meine absolute Lieblingssängerin. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich hatte mich mal gestritten, angetrunken mit jemandem, der gesagt hat, ja, Billie Holiday ist viel besser als Ella Fitzgerald. Ich so, erstmal kann man sich über sowas nicht streiten, weil das ist Unsinn, das ist Geschmackssache. Ja. Und ich sag mal, wenn Ella Fitzgerald singt, da geht mir das Herz auf. Da gehen die Wolken weg und ich sehe den blauen Himmel.
Ja, weißt du, und das Interessante am Jazz ist, und deswegen ist der auch nicht tot zu kriegen, und deswegen freue ich mich auch, dass der Jazz jetzt wieder so aufblüht. Mhm. Jazz ist einfach lebendig. Das ist lebendige Musik und sie ist auch immer ein bisschen subversiv. Sie ist immer so ein bisschen anti und sie ist auch total frei. Also es ist niemals...
Total individuell.
Ja, ja, es ist total individuell, hat zum Glück viele, viele, viele Gesichter. Es gab ja dummerweise auch diese furchtbare Free-Jazz-Phase, die ich niemals verstanden habe. Aber auch das ist ein Gesicht
oder
ein
Teil.
Auch die muss es geben. Und das war ja ein Dorn im Auge der DDR. Also das ist überhaupt für jede Diktatur schrecklich, wenn da irgendwie sich vielleicht etwas verselbstständigen könnte, wenn da irgendwas Individuelles passiert. Das ist ja das Schöne am Schlager. Der Schlager läuft so glatt durch. Du weißt immer ganz genau, hier fängt er an, da hört er auf. Der Text wird immer in diesen Bahnen laufen. Aber dann hast du jemanden wie ein Otto oder von mir aus auch beim Helge. Bei Helge weißt du nie, was passiert. Mhm. Ne? Und es ist beim Jazz genauso. Du weißt nicht, was passiert. Und ich rede jetzt nicht von inhaltlichen Dingen, sondern ganz einfach, was passiert in den Leuten. Und wenn du bei einem Jazzkonzert bist oder generell bei einem guten Konzert bist, dann kann dich ein Konzert emotional, sinnlich so abholen, dass du entweder wirklich aus dem Lachen nicht mehr rauskommst oder wirklich heulst wie ein Schlosshund.
Das habe ich wirklich bei King Crimson jetzt erlebt. Ja. Ich bin nicht der größte Fan, aber das hat mich wirklich komplett berührt. Und Jazz und Helge Schneider sind natürlich auch extrem
nah. Ich finde, dass Helge und Jazz
ist einfach... Helge ist Jazz.
Genau.
Helge ist ja auch Jazz. Aber das ist ja das, was Humor macht oder Comedy macht und Musik halt auch. Es befreit. Es befreit etwas. Es befreit die Seele. Du merkst, es gibt noch was anderes als die Sachen, die mir vorgesetzt werden. Sei es von meinen Eltern oder von meiner Familie oder im Falle der DDR vom Staat, ne, so du hast das zu hören. Ja. Und da gibt es natürlich diesen Moment, da gibt es diesen Bruch zwischen Kindern und Elternhaus, dass die Eltern sagen, was das für eine heute Dottenmusik, ne, oder so, das ist aber nicht, das ist aber hier nicht parteikonform und so. Und du merkst einfach, dass du selber ein Recht drauf hast, was gut zu finden, was andere vielleicht kacke finden.
Auch, ne? Aber was mich natürlich jetzt mal, dass ich mal frage, was mich natürlich interessiert, was war denn, weil ich gucke schon wieder auf die Uhr, wir sind schon bald wieder durch, was war dein erstes Erlebnis an die DDR? Also wenn du an die DDR denkst, so, du denkst jetzt zurück, irgendwie 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, was war das erste Erlebnis
mit der DDR? Der kleine Junge aus Bochum hatte überhaupt keine Verwandten in der DDR. Ich bin hier aufgewachsen, wie viele auch, und ihr wahrscheinlich auch in dem Glauben, es gibt die Bundesrepublik und es gibt die DDR und daran wird sich unser Leben lang nichts ändern. Das bleibt so, das kann gar nicht anders sein, weil es gibt die USA, es gibt Russland, es gibt Ost-West, zack. Es gibt zwar einen Dialog, aber wir kommen irgendwie nicht zusammen. Und dann gab es diesen Moment in Reykjavik, wo Reagan und Gorbatschow sich getroffen haben, an diesem Haus, wo ich auch mal war. Das ist ganz toll. Und dann dachte ich so, oh, scheiße, die reden ja miteinander. Das war 85, kannst du dich erinnern?
Ja, na klar.
85.
Und dann war ich gerade bei der Armee.
Und dann hatten wir, in der Schule kam auf einmal ein Schwung Polen und DDR-Jugendliche rüber. Die haben rübergegangen, sind irgendwie ausgetauscht worden oder irgendwie was war, da gab es irgendwie einen Schwung. Da hatten wir auf einmal eine ganze Menge Polen bei uns und was bei uns im Ruhrgebiet völlig normal ist, weil das Ruhrgebiet ist ja polnisch total durchsetzt, sind ja alles Krawatniks und Strelix und so weiter. Wir sind ja Polen quasi alle.
Und du heißt ja eigentlich auch Benderowski.
Benderowski, ja genau. Also das war für uns überhaupt gar kein Problem.
Hennig Benderowski.
Aber interessant war, die Leute, die aus der DDR kamen, und da gab es einen Freund von mir, mit dem ich leider keinen Kontakt mehr habe, den Gilbert Wojderski, der hat auch polnische Eltern, der kam aus Halle. Der kam aus Halle an der Saale und der hat uns dann, das war 84, der hat uns dann halt auch so ein paar Sachen erzählt und das war natürlich total exotisch. Ja. Der ist aus der DDR, wie kann das denn sein und was habt ihr denn da und auch ein sehr starker Charakter und der ist dann 89 nach Berlin gegangen, um dort zu studieren. Und ich habe ihn gefahren und das war mein allererster Kontakt mit meinem alten Kadett damals von Bochum nach Berlin. Und das war im Oktober 89. Und ich habe alles mitbekommen, die Grenze, Helmstedt, Transitstrecke.
Das ganze Paket.
Das ganze Paket mit Ausweis abgeben, mit Reisepass abgeben, mit dem ganzen Zeug. Und so, oh, wir dürfen jetzt nicht gucken und so weiter, instruiert worden. Und dann war ich da zum ersten Mal 89 in Berlin. Und ein paar Wochen später hieß es dann, die Mauer ist auf. Und ich habe versucht, ihn natürlich an dem Abend zu erreichen. Er wohnte im Studentenwohnheim. Ging natürlich nicht, weil es da alles besetzt war. Es gab nur ein Telefon auf dem Flur. Handys gab es nicht. Und dann bin ich eine Woche später, als es wieder ein bisschen ruhiger war, als noch immer wahnsinnig viel los war, aber dann habe ich rüber gemacht und habe ihn dann besucht im Ende November 89. Und das war mein erster Eindruck der DDR. War wirklich vorher, nachher, innerhalb von wenigen Tagen.
Ja.
Das war mein ich habe wirklich mit der DDR nichts zu schaffen gehabt, weil ich keine Verwandten hatte und weil ich das nur nebenbei, das war nie Thema bei uns.
Ja.
Also ich bin wirklich, oder wir sind wirklich die Generation, wir sind aufgewachsen
im Land. Aber du musst doch irgendwas mitgekriegt haben, so mit Ostfernsehen oder mit Ostrock.
Naja, was
oder,
groß war, und darüber werden wir demnächst nochmal reden, waren natürlich zwei große Sachen. Das war natürlich Udo Lindenberg im Palast der Republik, natürlich Sonderzug nach Pankow.
Ja.
Ne? Das war natürlich ein Riesending damals. Boah, was darf der das?
Ne? Und Wolf Biermann, hast du davon was
Wolf gekriegt? Biermann habe ich mitgekriegt, dass der halt aufgetreten ist in diesen Riesenhallen, habe aber keinen Bezug dazu gehabt, so, weil ich das nicht verstanden habe, was er da macht. Da hatte ich wirklich über Lindenberg, Sonderzug nach Pankow oder auch natürlich auch eins meiner Lieblingslieder von Udo ist, in 15 Minuten sind die Russen auf Kurfürstendamm. Und dann gab es diese angeraute BAP Tournee,
die dann
nicht stattfand. Da gibt es auch Dokumentationen
darüber. Was ich übrigens super fand. Ich hatte übrigens,
darüber werden wir auch darüber
lassen. Ich hatte Tickets dafür übrigens.
Darüber werden wir noch reden. Ja. Ich habe sowohl mit Udo Lindenberg als auch mit Wolfgang Niedecken über diese Tourneen gesprochen, die ja nicht stattgefunden haben. Und ich habe aber auch mit einem anderen Deutschrocker über seine DDR-Tourneen gesprochen, die ja stattgefunden
haben. Mit
Heinz Rudolf Kunze. Und
darüber reden wir beim nächsten Mal
oder in einem der nächsten Gesprächen über die blühenden Landschaften, die uns ja versprochen worden sind. aber auch da wird auch wieder, das wird auch wieder irgendwie Thematter sein. Sind wir denn schon wieder bei?
Wir sind super, wir sind wirklich super.
Ja, dass wir super sind, weiß ich.
Nein, ich meine von der Zeit her. Wir sind richtig deutsch.
Gut in der Zeit.
Deutsch, wir sind sehr gut in der Zeit.
Ich hoffe, ihr kriegt was für euer Geld hier.
Ist ja schweineteuer.
Kostet ja nichts. Wir freuen uns natürlich über Reaktionen, über Anregungen, über was wir mal reden können. Wie ist halt
was so, interessiert euch? Genau,
habt ihr Fragen? Bei uns? Wir kommen natürlich immer von Höchstgen auf Stöckskin. Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir uns mal so einen Themenblock.
Ja, stimmt.
So ein Whiteboard oder wie heißt das?
Aber wir schaffen es ja sowieso nicht.
Das schaffen wir sowieso nicht. Ja, aber ein paar Sachen.
Weil du ja die ganze Zeit redest.
Jetzt, pass mal auf, du.
Ich komme nicht zu Wort, weil der hier wird doch die ganze Zeit sammelt.
Sie mit ihrer Polemik. Sie, hör auf.
Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht.
Sie haben mich jetzt auch. Sie bedenken die Strafe. Mützenmark, auch über den würden wir irgendwann mal bestimmt
reden. Das muss auch nochmal
ihr merkt aber, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten über die uns gar nicht so klar sind.
Und viele, viele Anekdoten.
Und ich glaube, wenn man sich zusammensetzt und darüber redet, dann gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Und
das sehe ich gar nicht so.
Nein, findest du nicht so?
Nee, aus Prinzip.
Aber es war doch wieder ein schönes Schlusswort.
Okay.
Wenn ich eins kann, sind das Schlusswörter.